Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Heute ist Karsamstag. Jesus ist gestern gestorben und in der kirchlichen Tradition ist der heutige Tag danach ein Tag der Trauer. Kar bedeutet Klage, Kummer, Trauer. Auch wenn wir heute wissen, dass in der kommenden Nacht Ostern und die Auferstehung kommt. Da ist es heute eine gute Gelegenheit, Trauer und Kummer zuzulassen. Auch um dann umso fröhlicher feiern zu können. Maria und die Jünger haben um Jesus getrauert. So können auch wir um Jesus trauern. Und wenn man um jemanden trauert, dann begegnet man in der Regel auch seiner eigenen Geschichte. Die Erinnerung an Trauersituationen, die man selbst erlebt hat, wo man einen lieben Menschen verloren und zu Grabe getragen hat. Oder man begegnet der eigenen Situation, wenn das noch ganz aktuell ist und man sich mitten in einer Trauer befindet. Wir wollen heute fragen, wie kann man Trauer gut zulassen und was hilft einem in der Trauer, in einer ganz persönlichen Kar-Situation? Zu diesem Thema begrüße ich hier bei mir im Ravensburger Studio von Radio Horeb Dr. Sabine und Diakon Dr. Wolfgang Holzschuh. Sie sind beide promovierte katholische Pastoraltheologen im Bereich der Trauerforschung. Sie wirken beide als Trauerbegleiter und haben Ratgeberbücher zu diesem Thema der Trauer und Trauerbegleitung geschrieben. Sabine ist zudem Dozentin für Religionspädagogik an der Fachakademie für Heilpädagogik und Wolfgang leitet die Fachstelle für Trauerpastoral und Trauerbegleitung im Bistum Regensburg. Wir sind miteinander befreundet, duzen uns. Herzlich willkommen, Sabine und Wolfgang.
Ein herzliches Grüß Gott von mir.
Ebenso von mir an alle Hörer.
Ja, Sabine und Wolfgang Holzschuh, ihr habt eine gemeinsame Homepage, eine Website, die heißt Trauergeschichten. Darin geht es ganz viel um Trauerbewältigung und Trauerbegleitung. Welcher Gedanke, welche Grundidee steckt hinter diesem Begriff Trauergeschichten?
Die Trauergeschichten, diesen Titel haben wir gewählt, deswegen, weil eigentlich Trauernde ihre eigene Geschichte erzählen wollen. Ja. Uns geht es oft so, dass wir ein offenes Ohr haben und dann Trauernde auch ihre Biografie, ihren Verlust, das, was sie eben verloren haben, erzählen. Ja. Und das ist, denke ich, auch das Wichtigste, dass wir lernen, einander zuzuhören. Und ich bin inzwischen auch fest überzeugt, dass wenn jemand wirklich gut zuhören kann, das schafft auch Frieden, das kann auch trösten. Ja. Wenn jemand wirklich mit seiner Trauer landen kann bei einem Gegenüber, der mit Achtung und Respekt und Empathie zuhört, dann kann die Trauer auch zugelassen werden. Deswegen haben wir den Titel auch gewählt, Trauergeschichten, weil Menschen ihre Geschichte auch erzählen wollen, vor allem Menschen, denen sie auch vertrauen. Also es muss auch eine Atmosphäre sein, die vertrauensvoll ist. Sonst kann man sich auch nicht öffnen, kann man selber das Herz nicht öffnen.
Ist der Begriff Trauern und Trauen, hängt der irgendwie miteinander zusammen? Wenn du das gerade so beschreibst, Wolfgang, ist das etwas, was zusammengehört? Oder vielleicht auch aus eurer Erfahrung, du hast gerade beschrieben, dass es wichtig ist, dass da auch eine vertrauensvolle Ebene da ist, um eben ins Trauergespräch zu kommen. Aber ich denke ja gerade in der Situation, wenn eine Trauer entsteht, dann ist da, glaube ich, das Vertrauen in selber eigentlich erstmal erschüttert.
Stimmt, also das Wort Trost hat auch mit Trauen und Treue zu tun, ja, und auch sich trauen, anvertrauen, es hat dieselbe Wortwurzel, ja. Was viele dann immer hören, ist eher Vertröstung und kein Trost, ja, das Leben geht weiter oder Kopf hoch. Du wirst schon sehen, die Zeit heilt alle Wunden. Das hilft den Trauernden eher nicht, sondern eher Ermutigung ins Leben hinein, dass man einfach dabei bleibt und nicht weggeht. Ja, dass man wirklich bei den Trauernden auch bleibt und sie auch unterstützt, auch in ihrem Alltag. Also um zu vertrauen, muss man auch begegnen. Ja. Und da sind heilsam Menschen, die sich eben auch in Mitleidenschaft ziehen lassen, die sich eben einfühlen können und dabei ohne kluge Worte oder hilflose Floskeln widerspiegeln. Du hast allen Grund, so traurig zu sein. Ja? Also und dann kann man gemeinsam auch auf Sinnsuche gehen. Ja? Dann tun sie vielleicht auch Spuren des Sinns im eigenen Leben auf.
Für mich steht in so einer Geschichte immer auch das Thema ja, Geschichte drin. Eine Geschichte hat ja auch eine Dramaturgie. Sabine, das wäre mal eine Frage an dich. Es ist ja nicht so, dass man in einen Trauerprozess reingeht und dann irgendein Schema X irgendwie durchlebt. Es gibt schon natürlich die berühmten Trauerschritte, die man so durchgeht, nach Kübler-Ross und so. Aber die Geschichte, die jetzt jeder Mensch so durchgeht, die ist ja nicht vorgezeichnet. Das muss ja jeder irgendwie auf seinem Weg durchgehen.
Für mich in so einer Begleitung ganz wesentlich ist so das seelische Grundgesetz. Also was ist, das ist. Und was ist, das darf sein. Und was sein darf, das kann sie auch verändern, das kann sie wandeln. Und Menschen dort zu ermutigen. Und wichtig so aus meiner Sicht auf diesem Weg, den jede und jeder für sich auch geht, sind so drei verschiedene Ebenen. Also so das eine, einen Zugang zur Trauer schaffen über das Verstehen. Also wenn ich mich zumindest ansatzweise in dem, was da aufbricht und passiert, verstehen kann, dann ist das schon ein erster Schritt, der das Vertrauen ins Leben fördert. Ein zweites ist, auf diesem Weg zu schauen, was habe ich denn in meinem Leben für Ressourcen, für Kraftquellen mir von klein auf erworben, die mir helfen in Krisensituationen, und Trauer ist keine Krankheit, Trauer ist eine Krise. In Krisen wieder in so ein inneres und soziales Gleichgewicht zu finden. Und das kann ganz unterschiedlich sein bei jedem Menschen. Und so ein drittes, der Wolfgang hat schon angesprochen, wesentlich ist auch so die Suche nach dem Sinn. Also in dem Wort Sinn, da steckt das althochdeutsche Wort Sinan drin. Und Sinan bedeutet so viel wie fahren oder reisen. Also ein Leben, das Sinn hat, in dem gibt es eine Richtung, eine Orientierung. Und wenn Trauer ganz nah ins eigene Leben kommt, in die eigene Geschichte, dann ist das, was dem Leben eine Richtung gibt, das steht zumindest in Frage. Und dem Leben aber wieder Sinn oder wieder eine Richtung abzugewinnen, ist wesentlich, um weiterzuleben und zu überleben. Also dieses dreifache Vertrauen ins Leben, dass ich das, was passiert ist, ansatzweise einordnen und verstehen kann, dass ich das auch schaffen kann mit den Kraftquellen, die ich zur Verfügung habe, von mir selber und auch mit Unterstützung von außen. Und das Dritte, sich auf den Weg zu machen, das herauszufinden, warum es sich für mich auch mit dieser Erfahrung lohnt zu leben, das hilft, um wieder Tritt im Leben zu fassen.
Also Trauergeschichte, Trauerreise nehme ich hier auch sehr stark mit, dass man also da auf einer Reise ist. Aber es ist ja so, wenn die Trauer beginnt, dann ist man ja so drin, dass man das Ende noch gar nicht kennt. Ja, wenn man gleich sagen würde, ja, also du hast gesagt, dass man auch verstehen darf, dass da ein Sinn dahinter ist. Aber in dem, gerade wenn die Trauer beginnt, ist das ja erstmal gar nicht da. Da ist erstmal nur der Schock da oder die Überwältigung des Verlustes, was da am Anfang im Raum steht. Es ist gut für die Begleitung, das zu wissen, dass man den Person dann durchführen kann. Aber wenn man im Prozess selber drinsteckt, dann ist man erstmal drin.
Ja, also wenn der Tod ganz nah ins eigene, in die eigene Geschichte einbricht, dann reagieren wir in der Regel auch mit einem Notfallprogramm. Das ist das bei jedem Menschen, auch bei jedem Tier angelegt ist. Also so eine erste Reaktion ist, dass ich einfach weglaufen will aus der Situation, also Grundgefühl, Angst. Oder das Gegenteil, dass ich versuche, dagegen zu kämpfen, also Grundgefühl, Wut. Und wenn beides nicht möglich ist, laufen oder raufen, dann ist so ein drittes Reaktionsmuster in einer Akutsituation die Notfallreaktion, also der Todstellreflex, Grundgefühl, Ohnmacht. Und das ist das, was bei vielen Menschen ausgelöst wird, wenn der Tod ganz nah ins eigene Umfeld kommt. Da bin ich drin, das erlebe ich, und da habe ich erstmal nicht den Abstand, um zu verstehen und einzuordnen. Aber das zu wissen, dass das sozusagen ausgelöst wird, das ist auf jeden Fall schon mal eine Basis, dass ich mir das, was da alles kommt, und Trauer sucht sich einen Ausdruck, dass ich das mehr zulassen kann, da sein lassen kann und da erleben kann. Also Wissen in der Situation schützt nicht vor dem eigenen Erleben.
Die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Hilfen auf dem Weg durch die Trauer. Heute am Karsamstag für Sie extra dieses Thema rausgesucht, falls Sie heute ja diese Zeit nutzen, um auch sich auf die Trauer einzulassen, des Karsamstags selber, die Trauer um Jesus, um dann auch noch tiefer Ostern feiern zu können, oder ob Sie selber in einer Trauersituation sind oder sich an eine Trauersituation erinnern. Ich bin im Gespräch, ich bin Bodo Klose mit Sabine und Dr. Wolfgang Holzschuh, beide Doktoren, promovierte Pastoraltheologen und Trauerbegleiter. Sie sind im Bistum Regensburg aktiv und heute bei mir hier in Ravensburg in unserem Studio. Und wir sprechen jetzt über dieses Thema Hilfen auf dem Weg durch die Trauer. Trauergeschichten ist eure Website, trauergeschichten.de. Da sprecht ihr auch über Emmaus-Geschichten. Ja, also die Situation der Emmaus-Jünger ist, glaube ich, auch sehr, sehr zentraler Zugang zu dem Thema, wie ihr Trauer versteht.
Ja, der Emmaus-Gang ist eigentlich so unser pastorales Modell, unsere Bibelstelle, anhand der wir auch begleiten. Also das Ostergeheimnis ist in Lukas-Evangelium durch die Emmaus-Jünger ja ganz besonders beschrieben. Das hat nur Lukas so beschrieben. Normalerweise tritt Jesus in die Mitte seiner Jünger, zeigt die Wundmale und die Jünger freuen sich relativ schnell. Und bei Emmaus ist es eben anders. Da ist er der Unerkannte, derjenige, der einfach den Weg mitgeht, den die trauernden Jünger gemeinsam auch gehen. Und die Jünger lassen sich dann auf ihn ein, wehren ihn zuerst ab. Wer ist er denn, dass er das nicht mitbekommen hat, was da passiert ist, ob er der Einzige ist. Aber sie erzählen dann von ihrem Verlust, von ihrer Perspektivlosigkeit, von dem, was sie sich erwartet haben. Ja. Also Christus ist ganz Ohr, was die Jünger zu ihm sagen, ja, auf allen Ebenen. Ja. Also die Trauer läuft ja immer auf vielen Ebenen des menschlichen Daseins ab. Also auf der körperlichen Ebene, auch die Gefühle, dann das Verhalten, da hat Sabine schon auch was dazu gesagt. Und dann auch im Denken. Ja. Also die Jünger, die waren völlig versprengt durch dieses Ereignis. Sie standen noch komplett unter Schock und hatten viel Angst und waren praktisch so auf der Flucht. Ja. Und ich denke so, das ist diese Fluchtbewegung, da holt sie Jesus dann auch ein. Ja. Und er hört erstmal zu und dann gibt er aber auch Zeugnis von seinem Leben. Ja. Also er gibt Zeugnis insofern, dass er von seinem Leben erzählt. Was sind das dann für Dinge, über die er da spricht? Erzählen erst die Jünger. Und dann kommt so der Satz von ihm, versteht ihr dann nicht? Ja? Musste denn das nicht alles geschehen? Und da ist dann Jesus derjenige, der aus seinem Leben erzählt und auch die Schrift auf ihn hindeutet. Ja? Und da fängt dann auch der Trost an. Ja? Also er gibt den Jüngern damit eine Richtung für die Trauer. Ja? Das sagen die auch später dann noch, indem sie dann sagen, ja, brannte uns denn nicht das Herz, als er uns die Schrift erschloss. Also da bekommt die Trauer eine Richtung, einen Sinn. Ja. Und ich denke gerade auch in unseren Seminaren, wo Menschen kommen, die auch auf Sinnsuche sind, ist die christliche Botschaft ein Angebot, ein richtungsweisendes Angebot, eine frohe Botschaft, ja, dass über das irdische Leben hinaus, dass es da eine Hoffnung gibt, ja, die Christus, dass wir bei Christus sind, dass dort unsere Heimstatt ist, ja, dass wir auch dort sind, wo Christus ist, weil er dort für uns auch Wohnungen bereithält. Und Christus gibt von diesem Leben dann auch Zeugnis, und dann, als sie dann in Emmaus ankommen und dann auch Mahl halten, dann sind die Worte vorbei und da wird dann etwas vollzogen. Da feiern sie gemeinsam Mahl und die Jünger erkennen ihn an seiner Hingabe, ja, also an seiner Liebe. Und das ist, denke ich, nochmal, da wird die Ebene des Handelns und auch der Worte verlassen, sondern da ist nur noch pure Begegnung, ja. Und das Bild des Mahles kommt immer in der Schrift vor, wenn von Begegnung die Rede ist, ja. Also wenn Gott den Menschen begegnet oder die Menschen untereinander, dann gehen ihnen auch die Augen auf und er verschwindet dann auch wieder, Christus. Aber an der Reaktion der Jünger erkennt man, wie sehr sie das berührt hat, ja, welche Kraft von ihm ausgeht, ja, dass er jetzt in ihnen weiterlebt, dass er praktisch in ihren Herzen ganz angekommen ist. Und in derselben Stunde, als es noch dunkel war, gehen sie denselben Weg wieder zurück. Also das ist so ein Modell für einen Trauerweg, ja, der auch für uns Christen Sinn macht. Ja. Nämlich Christus will unser Trost sein. Letztlich, dass wir ihm begegnen. Ja. Er ist für uns durch den Tod hindurchgegangen. Heute am Karsamstag feiern wir auch das Geheimnis. In Matthäus 12,40 heißt es ja auch, dass er gleich dem Jona auch in das Herz der Erde hinuntergestiegen ist, ja, oder den Descensus ad Inferos, also den Hinabstieg und dort den Tod besiegt. Es gibt jetzt keinen Bereich mehr, wo Christus nicht ist. Er erreicht uns in jeder Not, ja. Und das Vertrauen, das ist der Schlüssel dahin, dass wir auch zu ihm Kontakt haben, ja. Das ist so die Emmaus-Stelle so ganz, ganz kurz so mal dargelegt, ja, die mir sehr am Herzen liegt. Gibt es auch schöne Bilder dazu, wenn Sie da wollen, können Sie mal im Internet schauen. Die Jeanne Brooks-Gerloff, die hat ein schönes Gemälde gemalt auf Linnenöl. Das ist in der Abtei Cornelimünster bei Aachen. Und da ist der Emmaus-Gang auch wunderschön dargestellt. Und wie die Jünger dann auch an seiner Seite sind und sich ausrichten, ja, durch Berührung und durch Blick. Also auf die Richtung kommt es an, dass wir in die richtige Richtung schauen.
Das Evangelium der Emmaus-Jünger als zentrale Bibelstelle auch für die Trauerarbeit von Sabine und Wolfgang Holzschuh. Trauergeschichten erzählen Sie oder verfolgen Sie, erforschen Sie. Trauerwege, Trauerreisen, das sind jetzt Begriffe, die wir gerade so hören. Wenn Sie dieses Emmaus-Evangelium nachlesen wollen, dieses Evangelium Emmaus-Jünger, es steht in Lukas 24, Verse 13 bis 35. Es wird auch am Ostermontag nochmal in der Kirche als Evangelium gelesen. Also falls Sie am Ostermontag in die Kirche gehen, können Sie sich auch nochmal an diese Sendung hier erinnern, wo wir über Trauergeschichten sprechen. Gleich sprechen wir mehr mit Sabine und Wolfgang Holzschuh, wie Hilfen in der Trauer aussehen können nach einer Musik. Radio Horeb, Leben mit Gott. Hier ist Bodo Klose im Studio in Ravensburg. Heute zu Gast am Karsamstag bei mir sind Sabine und Wolfgang Holzschuh. Sie sind Pastoraltheologen, sind ein Ehepaar und sind Trauerbegleiter. Sie haben gemeinsam eine Arbeit, die heißt Trauergeschichten. Und wenn Sie mehr Informationen dazu haben möchten, wir haben alle Informationen auch für Sie hinterlegt auf horeb.org, der Programmseite hier zu dieser Sendung unter Details, können Sie diese Informationen abrufen. Und wir werden im Gespräch auch noch mehr über Dinge sprechen, die auch dort schon vorliegen, aber dass Sie das schon mal wissen, vielleicht auch parallel zur Sendung schon mal reingucken können, wenn Sie das gerne möchten, aber gerne natürlich auch hier bei der Sendung weiter dabei sein. Sabine und Wolfgang sind sehr erfahrene Menschen in der Trauerbegleitung. Sie machen Trauerseminare und sie forschen in diesem Bereich und sind da auf dem Weg. Und jetzt würde ich gerne mit euch beiden auch gerne über so vielleicht nochmal die beiden Aspekte sprechen. Wir haben den Aspekt der Trauer und den anderen Aspekt der Trauerbegleitung. Dass wir vielleicht erst über die Trauer sprechen. Also wir haben vorhin schon mal diesen Prozess so ein bisschen durchgesprochen. Da war so sich selber verstehen, war ein wichtiger Punkt, so auch in Sinn erfahren. Können wir das noch ein bisschen vertiefen, was in diesem Trauerprozess genau passiert? Jetzt einmal auf der Seite der Person, die trauert. Es ist ja zum Beispiel ein Unterschied, ob der Verstorbene ganz schnell stirbt oder ob da schon ein Prozess des Abschieds im Vorfeld ist. Das macht ja einen großen Unterschied, Sabine.
Genau, also die Zugänge zur Trauer sind unterschiedlich. Ein Zugang ist, dass der Tod durch Krankheit oder auch durch voranschreitende Altersprozesse langsam erwartet kommt. Und da gibt's die Möglichkeit, im Vorfeld sich auf den Abschied, der ansteht, vorzubereiten. Wobei aus der Erfahrung heraus das unterschiedlich ist. Zum Beispiel, wenn Menschen das hören, dass der Ehemann in der letzten Lebensphase ist und bald sterben wird, dann gibt es die eine Familie, die alles vorbereitet und herrichtet und sich sozusagen darauf einstellt. Und es gibt die andere Familie, die weiß auch, dass die Zeit, die verbleibende Zeit begrenzt ist, aber sie kann den Abschied nicht zu sich herlassen und blendet, obwohl sie es vom Kopf her wissen, blendet es aus und ist, wenn der Tod dann eintritt, trotzdem sehr überrascht, dass es jetzt doch so schnell gegangen ist. Also das ist ein Zugang. Ein anderer Zugang ist, wenn der Tod plötzlich und unvorbereitet kommt. Also Unfälle, plötzlicher Herztod, Gewaltverbrechen, Suizid. Das erfordert von den Angehörigen, den Zurückbleibenden, eine sehr große Anpassungsleistung. Also der lebende, gesunde Mensch geht außer Haus und kommt nicht wieder zurück. Und in so einem Fall, gerade dann auch wenn menschliches Versagen nur mit im Spiel ist, da ist bei Angehörigen oft also die Suche nach dem Schuldigen, was sehr zentral ist auf dem Trauerweg. Und in so einer Situation, wenn der Tod plötzlich einbricht, sind diese Notfallreaktionen, von denen ich vorher gesprochen habe, also Laufen, Raufen oder eben dann der Todsteuerreflex auch sehr ausgeprägt. Und in so einer Situation ist es im Blick auf den Trauerweg, der dann einsetzt, hilfreich, wenn Angehörige nochmal die Möglichkeit nutzen, um sich von dem Verstorbenen von Angesicht zu verabschieden. Also oft ist, gerade wenn der Tod auch plötzlich kommt, ist ein Begreifen vom Kopf her nicht möglich. Und dann kann es eine große Hilfe sein für Angehörige, wenn sie über die Sinne wahrnehmen, dass der Mensch sich verändert. Also, dass die Körpertemperatur absinkt, dass der verstorbene Mensch anders ausschaut. Das ist schmerzhaft, aber hilfreich, um in den Trauerweg reinzukommen. Also das letzte Bild des Abschieds wird zum ersten Bild in der Trauer und wo das fehlt, schließt oft diese Lücke, die Fantasie, und die ist mitunter viel grausamer als das, was da in der Begegnung zwischen Lebendem und Verstorbenen erfahrbar wird.
Ja, die Fantasie könnte zum Beispiel sagen, dass der entführt wurde oder dass er vermisst wird oder sich abgesetzt hat. Also die Fantasie versucht, die Lücke zu schließen, die die Realität lässt. Deswegen ist der Abschied vom Verstorbenen so wichtig. Die Tendenz in der Gesellschaft geht leider dahin, dass man alles an den Bestatter delegiert, die auch gut arbeiten. Und dennoch verstehen wir professionelle Trauerbegleitung so, dass die Trauernden möglichst viel selber tun können, ja, dass man sie professionell auch begleitet. Und das reduziert auch erwiesenermaßen auch die Schuldgefühle bei den Trauernden, wenn sie alles noch tun können, dass ein guter Abschied gelingen kann.
Es ist sicher auch unterschiedlich. Du hast die heutige Zeit angesprochen. Menschen gehen heute auch anders damit rum und wir sind ja auch eine gemischte Kultursituation, auch jetzt hier in Deutschland, wo wir auch merken, wie unterschiedlich Leute mit Trauer umgehen. Könnt ihr da noch ein Wort sagen, auch vielleicht fürs Verständnis, dass andere anders trauern und dass man dann das akzeptieren kann oder muss?
Also der kulturelle Faktor ist natürlich ein großer Faktor, ja, also auch ein harter Faktor. Da müssen wir einfach auch in die Bibel schauen, ja. Der Orientale, die haben Trauerriten, Trauerklage, ja, da trauert viel, viel mehr die Gruppe, ja. Jetzt in einer modernen Gesellschaft wie Deutschland, wo der Individualismus sehr stark ist, da trauert der Einzelne. Das heißt, jeder Einzelne kann im Prinzip so trauern, wie er möchte, ja. Aber es fehlt ihm die Gruppe, die ganzen Netzwerke, wie Nachbarschaftshilfe oder auch die Bruderschaften oder die sind ja alle, oder die Pfarrei, Hilfen aus der Pfarrei oder Nachbarschaftshilfe, die brechen ja immer mehr weg. Dann kann zwar der Einzelne, kann zwar so sich selber bestimmen, wie er trauern möchte, auch von der Trauerkleidung beispielsweise, früher war ja schwarz auch Pflicht, ja, das hatte ja auch so eine soziale Kontrolle, aber heutzutage sieht man nicht mehr, ob jemand in Trauer ist oder nicht und daher ist er auch nicht mehr geschützt, ja. Also früher war das ja auch so eine gewisse Haltung, dass man die Leute, die in Trauer sind, auch damit dann auch schont, ja. Und deswegen sind jetzt auch so die neuen Bewegungen, so die Selbsthilfegruppen oder Trauerseminare oder die Hospizvereine wichtig, dass wir so Trauernde wieder mehr in Blick bekommen, weil der Einzelne ist im Prinzip in der Trauer, wenn er ganz für sich selber ist, überfordert. Ja? Weil die ganze Energie fließt nach innen. Der Trauernde verliert und die Trauernde verliert das innere Gleichgewicht und auch das soziale Gleichgewicht. Ja? Also es ist nicht nur ein psychischer Zustand und ein Prozess, sondern auch hat eine soziale Komponente, ja, die man auch wieder neu lernen muss. Also Ehefrau wird zur Witwe und sie muss auch diese Rolle erst neu lernen. Und auch die Aufgaben, die der Ehemann übernommen hat, muss sie irgendwie entweder delegieren oder selber übernehmen oder weglassen. Also Trauer hat auch eine sehr starke soziale Komponente, die erstmal nicht so im Blick ist. Und deswegen ist am Anfang auch wichtig, gerade wenn Trauernde so am Anfang der Trauer stehen, haben sie das Gefühl, wie kann ich ohne den anderen überleben? Es geht ums Überleben. Vor allem so in Zweierbeziehungen, ja, wenn der Ehemann stirbt oder die Ehefrau, wenn man wirklich dann alleine ist und die Einsamkeit sich breit macht, ja, dann muss ich den ganzen Alltag für mich selber irgendwie regeln. Und das macht erstmal Angst, überfordert. Und da ist es eben wichtig, dass von außen auch Hilfe kommen kann. Also da kommt die Gruppe dann wieder mit ins Spiel, die auch wichtig ist für den Einzelnen. Ja? Also gerade ausländische, also Christen, ich merke das zum Beispiel gerade auch in unserem Bistum von Priestern, die aus dem Ausland kommen, also Weltpriester, die haben eine ganz andere Erfahrung von Trauer, weil sie meistens aus Afrika oder Indien kommen, wo die Gruppe noch trauert. Ja. Es ist völlig anders, ja. Und die sind da erstmal auch irritiert, müssen auch sich neu einlassen und auch neu lernen, was es bedeutet, hier in Deutschland in einer individualisierten Gesellschaft zu trauern, ja.
Wir sind in einer individualisierten Gesellschaft und jetzt würde ich gerne auf eure Trauerseminare zu sprechen kommen. Wer kommt zu seinem Trauerseminar? Ist es jemand, der quasi sagt, ich komme mit meiner Trauer nicht klar, ich brauche jetzt ein Seminar? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was geschieht dann dort? Und ihr bietet im Sommer auch eine Trauerreise nach Lourdes an. Das finde ich auch sehr interessant. Mit welchen Bedürfnissen kommen die Leute zu dieses Trauerseminar und was erleben sie da?
Also bei uns kommen meistens Menschen, die in der Mitte des Lebens stehen, ja. Also meistens stirbt jemand so in der Mitte des Lebens, ja, oder es stirbt ein Kind oder auch Menschen, die jemanden verlieren durch Suizid, das nimmt auch zu. Also, und es sind erwiesenermaßen definitiv viel mehr Frauen, ja. Also vielleicht 20% vielleicht Männer, ja. Und die überwiegende Teil auch Frauen. Also es sind Menschen, die auch...
Weil sich Frauen dem Thema einfach dann mehr stellen und sich trauen, ich brauche Hilfe?
Ich denke, das hängt auch mit der Sozialisation der Geschlechterrollen zusammen, ja. Also wie man auch mit Gefühlen umgeht. Ja? Also so Männer ist es in der Öffentlichkeit eher peinlich oder es ist eher schwierig, auch weiche Gefühle zu zeigen, ja. Und da haben die Frauen jetzt nochmal mehr Zugang dazu und möchten auch mehr darüber sprechen, ja. Und damit hängt es sicher zusammen, ja. Also Männer, die dann da sind, die sind auch wichtig, aber manchmal haben die das Gefühl, sie werden so von diesen Gefühlen überschwemmt, ja. Aber die haben nochmal einen anderen Zugang. Die sagen vielleicht eher für sich, ich muss da selber mit klarkommen, ja. Mhm. Also auch so ein Männerbild zu haben oder weinen eher für sich alleine im stillen Zimmer. Ja. Aber es gibt auch Männer oder auch Ehepaare, die gemeinsam das Seminar machen und sagen, wir wollen das gemeinsam auch durchtragen. Aber es ist schon die Beobachtung, dass es aus der Mitte des Lebens ist. Ja. Also die ganz älteren Menschen haben wir schon auch mal wieder so Leute, die dann auch kommen. Aber es muss einfach auch die Fähigkeit auch da sein, drüber sprechen zu wollen, ja, und dann auch die Fähigkeit, das Leid der anderen auch mit auszuhalten, ja, das ist am Anfang ja auch schwierig, bis jeder auch seine Geschichte, seine Trauergeschichte so erzählt und das dann auch auszuhalten und dann kommen wir so in den Prozess hinein, der geht 3 Tage lang, so ein Seminar, und dass wir erst so hinschauen, was Trauer ist, ja, auf welchen Ebenen sich Trauer zeigt. Dann schauen wir auch, was in der Trauer hilft, ja, so. Das ist auch ganz wichtig. Wie kann ich auf dem Trauerweg weiterkommen? Wie komme ich da auch durch? Und dann ist auch ein großes Thema auch noch so die Frage nach Sinnspuren im Leben, ja. Also wie deute ich meine Trauer? Welche Lebensphilosophie habe ich selber, ja? Was gibt meinem Leben Richtung? Weil es entsteht ja erst eine Dynamik in der Trauer. Man will dem Verstorbenen nachsterben. Ja? Also man möchte auch dahin, wo der Verstorbene ist. Ja? Und so im Bild gesagt ist, wenn man so sich innerlich sagt, jetzt noch nicht. Ja? Ich nehme das Leben als Geschenk noch wahr, bis ich auch an die Schwelle komme. Ja? Und komme dann auch zu dir. Und es ist gerade bei älteren Menschen ist es so, wenn die mehr Menschen kennen, die schon über die Schwelle gegangen sind, ja, dann wird die Dynamik natürlich auch stärker, ja. Also wenn manche sagen, jetzt bin ich die Letzte von meiner Familie, ja, die anderen sind schon auf der anderen Seite. Deswegen denke ich so, vor allem Menschen, die aus der Mitte des Lebens kommen, ja, die da mit uns unterwegs sind, ja.
Also 3 Tage, ich höre raus, auch eben dass man seine Geschichte erzählen darf, sie bekommt Raum, man kann drüber reden, anstrengend oder anspruchsvoll kann es sein, dann sich auch darauf einzulassen, anderen zuzuhören, aber ich kann mir das auch als sehr heilsam vorstellen, wenn man dann auch teilnimmt an anderen Geschichten, das macht ja auch was mit einem.
Und das ist auch sehr wichtig, ja. Also wir machen die Erfahrung, dass da so eine sehr starke Solidargemeinschaft entsteht, ja. Manchmal sage ich zur Sabine, wir müssen einfach nur gucken, dass die Trauernden gut miteinander ins Gespräch kommen, weil die stützen sich sehr viel gegenseitig. Ja, sie vertrauen sich auch mehr an, weil sie so auch wissen, die anderen haben eine ähnliche Situation. Ja. Und dadurch entsteht dann auch so eine gemeinsame Solidarität. Ja. Und viele treffen sich auch nach dem Seminar noch längere Zeit später oder kommen wieder mal zu einem Begegnungstag nach Haus Werdenfels bei Regensburg, wo wir die Seminare geben. Also da entsteht dann auch wirklich auch Gemeinschaft, ja. Und die unterscheidet sich dann auch nochmal so in ihrer Nachbarschaft oder in der Gesellschaft, wo sie eben noch nicht so reden können und sich nicht so verstanden fühlen und wo sie dann auch eher so schnell so Tipps bekommen, ja, geht es dir dann immer noch nicht besser oder also die Gesellschaft signalisiert den Trauernden ja schnell, wer wieder wie es vorher war und wieder leistungsfähig, ja, und dass es dich dem Leben, dass es das Leben geht ja weiter so, ja. Und das ist für Trauernde sehr schwierig. Und das haben sie bei den Seminaren oder auch bei Trauercafé, das sind so offene Angebote, die ich gebe, dass dann so einmal im Monat, dass man 2 Stunden zusammenkommt, das ist ein offener Treff und da sich einfach austauscht, wo bin ich denn gerade? So ein Standpunkt. Wo ist mein Standpunkt gerade in der Trauer? Dass ich das selber auch reflektiere und dann auch mich zumute und dann von den anderen höre, was denn vielleicht auch hilft oder welchen Weg die auch gegangen sind. Das ist auch ganz unterschiedlich. Manche stehen am Anfang und manche sind schon ein paar Monate oder Jahr unterwegs.
Man muss sich ja für so ein Seminar anmelden. Das kann teilweise dauern. Das dauert dann ja vielleicht ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate, bis das Seminar ist, wo ich teilnehmen kann. Da bin ich ja dann schon auch wieder weiter zu dem Zeitpunkt, wo ich mich angemeldet habe. Vielleicht können wir noch, Sabine, über das Thema Trauerreise sprechen. Wie kann ich mir dann eine Trauerreise vorstellen? Ihr fahrt am 28. August bis zum 2. September nach Lourdes. Und Sabine signalisiert mir gerade, dass der Wolfgang dazu was sagen soll. Wolfgang, wie kann man denn eine Trauer... Also Sabine, du wirst auch dabei sein, denke ich mal, oder?
Ja, die Sabine ist auch mit dabei.
Genau. Aber du bist ja mehr der Organisator, Wolfgang. Okay, erzähl genau. Mal,
also, wie kann man sich eine Trauerreise vorstellen? Wir fliegen diesmal das erste Mal nach Lourdes zusammen, auch mit einer kleinen Gruppe. Und für mich wird es sicher interessant, auch diese marianische Spiritualität aufzuschließen hin auf die Trauer. Ja, also jetzt gerade auch in diesen Kartagen, auch diese Bilder, die Mutter Gottes stand gestern unterm Kreuz. Ja, also sie bleibt da dabei, sie bleibt in dieser Haltung des Vertrauens. Oder auch wenn sie dann den verstorbenen Leichnam, den zerschundenen Leichnam in ihren Armen hält, das Bild der Pietà. Und also die Mutter Gottes an unserer Seite, die uns zum Glauben führt. Ja. Das zu erschließen in Lourdes, denke ich, das ist sicher spannend, sehr spannend. Und dann auch das andere Motiv, was mich sehr reizt, ist das Thema Wasser. Ja. Das Thema Wasser. Und Lourdes ist ja für das Wasser auch sehr bekannt. Ja. Und das Wasser des Lebens, das verbinden wir ja auch mit Spiritualität, mit Gott selbst. Ja. Wie das zum Fließen kommt, wir werden da die Heiligtümer besuchen, auch Gottesdienst feiern, Kreuzweg gehen, auch meditieren ein bisschen, dann miteinander ins Gespräch kommen, dann die verschiedenen Orte, wo die Bernadette auch gelebt hat, ein bisschen gehen. Ja. Und wir wollen das dann so auch persönlich gestalten. Das findet dann statt vom 29. August bis zum 2. September mit dem Bayerischen Pilgerbüro. Ja. Und das wäre dann praktisch so gemeinsam unterwegs, spirituell, gemeinsam auf Sinnsuche gehen, auf meinem Weg und die Spur bekommen, inspiriert werden von der Mutter Gottes.
Also, falls Sie angesprochen sind, Pilgerreise auf dem Weg zu neuer Zuversicht, Lourdes für Trauernde, 29. August bis 2. September. Alle Informationen finden Sie auch bei uns auf der Homepage horeb.org, der Programmseite unter Infodetails. So, jetzt würden wir gerne Ihnen auch die Möglichkeit geben, mit Sabine und Diakon Wolfgang Holzschuh ins Gespräch zu kommen zu diesem Thema Hilfen auf dem Weg der Trauer. Was sind Ihre Fragen an die beiden zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben und was auch Platz haben kann? Was hat Ihnen geholfen oder was hilft Ihnen, Ihre Trauer zu bewältigen? Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal an. 089 517 008 008. Ihre Fragen an Sabine und Wolfgang Holzschuh zu diesem Thema Hilfen auf dem Weg durch die Trauer. Was hat Ihnen geholfen oder was hilft Ihnen, Ihre Trauer zu bewältigen? 089 517 008 008. Sabine und Diakon Wolfgang Holzschuh über das Thema Hilfen auf dem Weg durch die Trauer. Und gerne kommen wir auch mit Ihnen ins Gespräch. Was sind Ihre Fragen an die beiden oder was hat Ihnen geholfen, auch vielleicht Ihre eigene Trauer zu bewältigen? Wenn Sie das erzählen, das ist natürlich dann auch eine Geschichte, da wäre es natürlich hilfreich, wenn Sie sich dann kurz fassen könnten, dass wir auch noch mehreren Hörern die Möglichkeit geben, in die Sendung reinzukommen. Sie können gerne, wenn Sie in die Sendung kommen, Ihren Namen nennen. Sie müssen aber nicht, Sie können auch gerne anonym bleiben, so wie die erste Hörerin, die jetzt diese Telefonnummer 089 517 008 008 gewählt hat. Und ich begrüße die Hörerin aus dem Raum Pforzheim. Grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage, und zwar, ich erlebe mich gerade so in der Trauer um mein eigenes Leben, um all die, ja, ich habe in meinen Jugendjahren, binnen 3 Jahren 3 enge Angehörige, auch meinen Vater verloren. Es waren viele Kämpfe da. Man konnte damals die Trauer auch gar nicht so ausleben, weil man überleben musste. Ich bin jetzt 56 und habe eine starke Krankheitsphase auch hinter mir. Und durch diese Sendung ist meine Frage jetzt, also jetzt nicht Trauer um einen neu Verstorbenen, sondern um mein eigenes Leben. Welchen Unterschied macht das und auch im Umgang damit?
Vielen Dank für diese Frage.
Ja, das ist natürlich auch eine schwere Erfahrung. Anfang des Lebens, in der Jugend dann auch solche Verluste zu erleiden. Und das vielleicht ist das auch eine Lebensaufgabe. Ja. Aber ich denke so diese Aufgabe, eine Aufgabe in der Trauer ist ja, diesen Verlust zu akzeptieren oder zu dem zu stehen, ja, wie es ist, ja. Und ich denke, das ist auch in ihrem Leben so, ja, dass sie sich so, wie das Leben jetzt gelaufen ist und wie es läuft, dass sie da die Kraft haben, immer mehr haben, das auch so stehen zu lassen, dem zuzustimmen. Ja, das ist meine Geschichte und ich mache das Beste daraus, ja, auch mit dem ganzen Schmerz, der da mit dabei ist, ja, und da sich auch auszurichten, ja, dass sie vielleicht auch die Erfahrung machen, dass da jemand ist, der mitgeht, ja, andere Menschen, mit denen sie das teilen können und dann auch letztlich auch Gott. Ich denke jetzt, die Trauer beschränkt sich ja nicht nur auf den akuten Verlust von Menschen, ja, Trauer ist ja ganz viel im Leben, ja. Wenn wir selber krank werden, ja, der Verlust von Gesundheit oder wenn man den Arbeitsplatz verliert oder auch der Übergang in die Rente, ja, wenn die Arbeitskollegen weg sind oder wenn die Kinder aus dem Haus ziehen, das sind ja immer ähnliche Erfahrungen, die Verlusterfahrungen, die ja auch immer auch betrauert werden müssen, ja. Und da denke ich so, das Akzeptieren, ja, und auch das, was der Schmerz da, wenn der Schmerz da kommt, den auch zuzulassen und dann immer wieder auch so nach vorne zu gehen, ja, und das vielleicht auch einzuüben, ja, für das dankbar zu sein, was man bekommen hat, auch, ja, ich sag mal so, auch für das Schmerzliche, ja, also, und dann aber auch wieder auf das Positive zu schauen, ja, und da auch jemanden zu finden, der da mit ihnen geht, ja, mit dem sie da gut reden können. Was immer eine gute Hilfe ist, ist natürlich auch die Natur, ja, dass man rausgeht und sich dort verbunden fühlt mit dem Leben draußen, jetzt auch wenn der Frühling wieder kommt. Deswegen ist auch Ostern immer im Frühling, ist schön.
Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie.
Schön.
Unsere nächste Hörerin ruft uns aus Reda Wiedenbrück an, Frau Pohlmann. Ich grüße Sie, Frau Pohlmann.
Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich, dass also gerade jetzt in dieser Zeit die Sendung so kommt, in der Trauerphase. Und man hat durch Radio Horeb so viel gute Beiträge gehört und es hat mich sehr getragen durch diese Tage. Mein Mann ist vor 3 Monaten verstorben und wir waren nur gerade 50 Jahre verheiratet und da hat man einen langen Weg gemeinsam gemacht und hat aber in der Zeit auch Gott sei Dank ein gutes Netzwerk aufgebaut durch ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde, beim Kolpingwerk oder eben in der Pfarrgemeinde. Und meine Trauer, die habe ich. Aber ich bin dankbar, dass wir uns gut verstanden haben. Und ich kann nur dankbar sein und kann auch allen sagen, man darf die Dankbarkeit nicht vergessen. Und wir haben schon lange, also 5 Jahre, durch die Krankheit meines Mannes erfahren, dass das also wirklich plötzlich auch mit dem Tod enden kann. Und wir haben da vorher schon sehr viel Trauerarbeit geleistet. Und mein Mann hatte jeden Tag das Bedürfnis, einen Gottesdienst zu besuchen. Und so haben wir beide uns die Kraft geholt, eben durch das Manna, durch die Heilige Messe. So, das ist eigentlich nur mein Beitrag zu sagen, weil es kam der Tag, er wurde ängstlich, er wurde unruhig und dann war er auch nach 2 Tagen verstorben. Er ist ganz, ganz ruhig eingeschlafen und ich hatte das Gefühl, dass es war der Todestag von Adolf Kolping, dass er dort abgeholt worden ist. Es war eine ganz stille Zeit. Ja, ich bedanke mich und ich wünsche allen ein frohes Osterfest. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Pohlmann. Das wünschen wir Ihnen auch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns haben an Ihrer Trauersituation teilhaben lassen. Möchte noch jemand von euch was dazu sagen?
Sie haben gesagt, Sie sind seit vielen Jahren auch schon engagiert in der Gemeinde. Und also ich denke, das ist die Trauer bewegt sich ja immer zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite, ich sage so, Sie haben gesagt, es war eine längere Krankheitsphase über 5 Jahre, wo Sie sich im Grunde darauf vorbereitet haben. Aber wo, also so Trauer ist etwas, es liegt jetzt, der Tod liegt jetzt 3 Monate zurück. Es ist eine Bewegung, die sich zwischen dem Polen, ich sage jetzt mal alte Welt, also das alte, vertraute, gemeinsame, die 50-jährige gemeinsame Geschichte, die Erinnerungen, das, was gut war, das, was vielleicht auch schwer war. Und der andere Pol ist so die neue Welt, das Leben, ohne den Verstorbenen in der Weise, wie es ihnen vorher vertraut war. Und so auf ihrem Weg, der vor ihnen liegt, wird so das Pendel immer wieder hin und her, sich hin und her bewegen. Und auf diesem Weg werden sie, und das wünsche ich ihnen auch, immer mehr auch wieder Fuß fassen im neuen Leben, ohne ihren Mann, aber mit ihrem Mann, den sie im Herzen tragen. Und diese ehrenamtliche Tätigkeit, jetzt komme ich nochmal darauf zurück, ich meine, dass ihnen das auch ganz viel Kraftquelle sein kann, wenn sie sich vernetzen und rausgehen und ihre Lebenskraft der anderen Menschen zur Verfügung stellen.
Frau Pohlmann, vielen Dank auch für Ihr Zeugnis, wie Sie mit Ihrer Trauer, der doch noch sehr frisch ist, jetzt auch umgehen und uns daran haben teillassen. Und das, ja, vielen Dank. Unser Thema Hilfen auf dem Weg durch die Trauer hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch und Sie sind gleich auch im Gespräch mit Sabine und Diakon Wolfgang Holzschuh, beide Pastoraltheologen und Trauerbegleiter. Wolfgang leitet die Stelle für Trauerbegleitung, Trauerpastoral im Bistum Regensburg und sie beide bieten eben Trauerseminare und auch Trauerreisen an. Unsere nächste Hörerin, weiß nicht genau, Hörerin oder Hörer, hören wir gleich. Ja, Sie sind auf Sendung.
Es gibt ja so schockierende Lebenssituationen, die dann auch, ja, auch bei Kindern und Jugendlichen schon möglicherweise, also meine Frage ist, es ändert ja was im Gehirn. Und natürlich sind die Situationen ganz unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel dann als Jugendlicher anfängt, beispielsweise zu rauchen und kein tragendes Umfeld hat, muss man ja fragen, auch das ist ja ein Antidepressivum. Das kann am ersten Tag ganz leicht werden, wenn man aufhört. Und nach einer langen Zeit steht man dann bekanntlich vor einem Tal, wenn noch was passiert, und ist in einer Gefahr, auch dann in so eine Trauer zurückzuversinken, als ob es der dritte Tag wäre. Das ist wahrscheinlich häufig so, ja? Kann man das so sagen?
Sie Hallo? Ratlos, was Sie genau meinen. Das sind wir jetzt gerade ein bisschen, Sie haben jetzt gerade verschiedene Themen angesprochen.
Ja, also wenn das Gehirn sich ändert durch diese Verlustgeschichten, okay. Ja.
Mhm. Also wie der Körper darauf reagiert und wie man dann damit klarkommt.
Man hat Pudding in den Beinen und kann froh sein, wenn man ja also keinen Rückfall bekommt.
Also es ist so, dass die Trauer natürlich definitiv eine körperliche Reaktion nach sich zieht oder mehrere sogar. Und es hat natürlich auch Veränderungen und auch für die Psyche. Ja, je früher ein Verlust passiert, ein ganz kleines Kind, der die Mutter noch verliert, da kann die Trauer natürlich auch viel größere Auswirkungen haben, ja. Es kann auch eine Lebensaufgabe sein, ja. Also das gibt natürlich langfristige Spuren auch in der Psyche, ja. Und auf der körperlichen Ebene reagieren Menschen ganz unterschiedlich, je nachdem, wie sie auch in Stresssituationen reagieren, ja. Manche reagieren mehr so vom Rücken, dass Verspannungen oder Blutdruck, Herzkreislauf, Kopfschmerzen oder auch der Volksmund hat ja auch verschiedene Sprichwörter, wie zum Beispiel, es ist ihm etwas über die Leber gelaufen, es geht jemand an die Nieren oder es bricht ihr das Herz oder sie zerbricht sich den Kopf. Und also ich denke, viele körperliche Reaktionen, die wir mit Trauer verbinden, spielen eine große Rolle, ja, also werden aber erstmal nicht mit der Trauer in Verbindung gebracht, als wenn man in der Trauer ist. Und versteht es eigentlich gar nicht erstmal so. Aber wenn es verstanden wird, dass auch der Körper trauert, der Leib trauert, dann kann man es auch leichter zulassen. Und dann kann sich das auch leichter auch dann lösen. Ja. Aber definitiv, je früher es passiert, dass man einen schwerwiegenden Verlust hat, desto mehr Auswirkungen hat es auch dann für das eigene Leben, definitiv.
Okay, danke für Ihren Anruf. Und danke jetzt auch für Ihre Beispiele, wo Sie uns haben teilhaben lassen, auch an Ihren Situationen. Von daher würde ich jetzt gerne meinen beiden Referenten noch die Möglichkeit geben, so auch mit vielleicht den Impulsen, die jetzt gekommen sind durch die Anrufe, noch so Abschlussgedanken mit einzubringen.
Ich möchte jetzt am Ende noch mal kurz so das seelische Grundgesetz, ich habe es heute schon erwähnt, noch mal in den Raum stellen und sie ermutigen, wenn sie in einer Trauersituation sind, was ist, das ist. Und was ist, das darf sein. Und was sein darf, das kann sich wandeln. Also sich Räume schaffen, wo das, was durch die Trauer ausgelöst wird, einen Platz bekommt. Durch zum Beispiel ein offenes Ohr. Und dem immer wieder sozusagen einen Raum geben, dass das, was durch die Trauer ausgelöst ist und in ihnen sozusagen arbeitet, einen Ausdruck bekommt. Dann kann mit Zeit und Geduld die Trauer sich langsam wandeln.
Ich habe noch zum Schluss noch ein Gebet, weil wir vorhin über Emmaus gesprochen haben, über die Emmaus-Jünger. Herr, bleibe, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei mir und allen, die mir lieb, bei den Menschen, die dich suchen und brauchen, bei und in allen Menschen, die dir vertrauen. Jetzt. Am Abend, wenn die Sonne untergeht und das Dunkel sich breit macht, am Abend, wenn die Kräfte schwinden und Krankheit plagt, am Abend, wenn Einsamkeit und Traurigkeit Gesellschaft leisten, am Abend, wenn du rufst, über die Schwelle zu gehen, heim zu dir. Herr, bleibe bei mir, mit der Zusage deiner Liebe, mit deiner Kraft und Gnade, mit deinem Trost und Segen. Herr, du bist da. In der Nacht der Not und Bedrängnis, in der Nacht der Verzweiflung und Angst, in der Nacht der Verlassenheit und Schmerzen, in der Nacht des Abschieds, sagt ein Funke des Vertrauens, der Hoffnung, der Liebe in einem Winkel meines Herzens.
Ja, vielen Dank, Sabine und Wolfgang Holtschuh. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Anrufe hier in der Sendung und so ein bisschen auch jetzt anschließend an den Anruf von Frau Pohlmann, der auch ja dieses erzählt hat, dass auch jetzt eine Dankbarkeit da ist über die 50 Jahre, die die beiden verheiratet waren, und auch die Dankbarkeit jetzt auch, wie das alles gelaufen ist. Man hat auch die Trauer natürlich noch großartig rausgespürt, aber eben auch das Positive, was da auch schon drin ist. Und ich würde euch beide gerne noch fragen: Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Könnt ihr dazu noch einen kleinen Gedanken sagen?
Ja, das ist aus den Seligpreisungen, ja, aus dem Matthäusevangelium. Selig Makarioi, das sind praktisch die, die glücklich sind, ja. Und wenn die Trauernden das erstmal so hören, dann denken sie, was hat denn das mit Trauer zu tun, ja. Meines Erachtens ist es so, dass Trauernde einfach dadurch in eine existenzielle Situation gebracht werden, wie eine Einladung, Gott zu vertrauen, ja, also dass sie da ganz leer werden, ja, leer werden und mit dem Blick auf Christus hin, da sind sie praktisch in einer Situation, wo sie nicht mehr selber machen können, sich nicht mehr auf das Podest stellen können, sondern wirklich so eine Disposition in existenzieller Weise ins Vertrauen zu kommen, ja. Deswegen, also die ganzen Telepräsungen sind eigentlich ein einziges Leerwerden, eine Verheißung, dass Gott diese Leere mit sich selbst füllt. Deswegen sind die selig. Also sie haben die Disposition. Sie spüren es zwar nicht sofort, aber sie haben die Disposition, wenn sie da mal hinkommen. Ja. Also das ist eine Einladung. Ja.
Weil wir haben ja auch gesagt, also wenn man in diese Trauer hineinfällt, in diesem Moment, wo sie auch beginnt, dann ist das erstmal nicht präsent. Aber vielleicht, wenn man diese Bibelstelle kennt oder verinnerlicht hat, dass sie einem dann auch schon ja so eine innere Weite geben kann für das, dass es dann auch wieder gut werden wird, dass man diesen Trauerprozess auch durchstehen kann. Ihr habt ganz viele Menschen schon begleitet, werdet noch viele Menschen auf diesem Weg durch den Trauerprozess begleiten. Insofern finde ich diesen Gedanken noch eben wichtig. Selig die Trauernden. Aber es heißt ja die Trauernden, da sind sie ja noch in der Trauer drin. Und in diesem Selig heißt nicht, dass sie in dem Moment jetzt gerade glücklich sind, sondern dass sie wissen, diese Dimension der Weite Gottes ist einfach da und sie können da persönlich, aber auch in der kleinen Gruppe mit der Familie, mit den Freunden oder auch in der größeren Gruppe, wie beispielsweise bei einem Trauerseminar auf einer Trauerreise, gemeinsam durchgehen. Selig die Trauernden. Mit diesem Lied würde ich auch gerne die Sendung abschließen. Wir haben dieses Lied rausgesucht, das Sie gleich noch hören werden. Bevor wir das einspielen, gebe ich Ihnen nochmal die Info zu dieser Sendung. Trauergeschichten ist die Arbeit von Sabine und Wolfgang Holtschuh, die sie betreiben in Trauerseminaren, auch dieser Trauerreise vom 29. August bis 2. September nach Lourdes, wo man sich noch anmelden kann. Das wird eine kleine, aber sehr intensive Gruppe sein, wo sie ja mit ihrer Trauer teilhaben können, aber auch an einem ganz besonderen Ort, eben Lourdes, wo auch Heilung geschieht und wo sie ja teilnehmen können. Alle Informationen finden Sie auf horeb.org, der Programmseite. Und zu dieser Sendung klicken Sie den Info-Button an. Da sind alle Infos direkt für Sie hinterlegt. Wir stellen die Infos nach auch beim Podcast mit rein. Wenn die Sendung wird bearbeitet und dann in den Podcast gestellt auf horeb.org und dann in der Mediathek abhörbar sein oder auf der Radio Horeb App. Und da können Sie dann auch diese Infos nachlesen. Oder Sie rufen nächste Woche dann ab Dienstag unseren Hörerservice an unter der Nummer 08328 921 110. Auch der Hörerservice wird Ihnen diese Information gerne geben. Vielen Dank, Sabine. und Wolfgang Holzschuh für diese Sendung.
Gerne. Wir waren gerne hier in Ravensburg, meiner Heimatstadt.
Stimmt. Sabine, auch vielen Dank.
Ganz meinerseits.
Das war die Lebenshilfe zum Thema Hilfen auf dem Weg durch die Trauer. Mit den Trauerbegleitern Sabine und Wolfgang Holzschuh. Mein Name ist Bodo Klose. Und ich hoffe, dass diese Sendung auch für Sie jetzt an diesem Karsamstag Inspiration war, durch Trauer hindurchzugehen und selig zu werden. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Selig, selig, selig.